Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext. Wie gesagt, ist heute ja der 14 Juillet, der französische Nationalfeiertag, und wir blicken in die Banlieues von Paris. Die Banlieues der Metropole, wie aber auch andere französische Städte, die gelten ja als Problemzonen, als Orte, wo Randale, Arbeitslosigkeit und Tristesse herrschen. Aber die Banlieues sind auch Orte großer Kreativität. Es gibt dort einen wahren Fundus an Menschen, die etwas erreichen wollen. Man muss nur genau hinschauen. Bettina Kaps war in den Banlieues von Paris unterwegs und sie hat erstaunliche Entdeckungen gemacht.
Einwandererkinder aus der Türkei, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika sind dümmer als deutsche Kinder. Diese schockierende These des deutschen Sozialdemokraten Thilo Sarrazin könnte auch der rechte französische Innenminister Claude Guéant unterschreiben. 2/3 aller Kinder, die in der Schule scheitern, sind Kinder von Einwanderern, sagte der enge Vertraute von Staatspräsident Sarkozy kürzlich. Viele Franzosen denken ähnlich wie er. Wenn von Einwandererkindern in den Vorstadtsiedlungen die Rede ist, fallen ihnen Schulversagen, Drogenhandel, Rauditum und Bilder von brennenden Autos ein. Dramatische Assoziationen, wenn man bedenkt, dass 1/3 aller Bewohner der sensiblen Banlieues, also rund 1,7 Millionen Menschen, jünger ist als 20 Jahre. Doch es gibt auch eine andere Sichtweise. Immer mehr Entscheidungsträger sind überzeugt, dass Frankreichs Zukunft genau hier, in diesen schwierigen Banlieues liegt. Für sie steht fest, junge Menschen aus der Banlieue, die ihr Leben trotz aller Schwierigkeiten in die Hand nehmen, schneiden oft besser ab als ihre Altersgenossen aus den bürgerlichen Vierteln. Sie haben Energie, Biss, eine hohe Frustrationsschwelle und besseres Durchhaltevermögen. Der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt ihnen dennoch oft versperrt. Das ist ein Grund dafür, dass es in den Banlieues deutlich mehr Firmengründer gibt als im Rest des Landes. Einer von ihnen ist Aziz Seni. Podiumsdiskussion in einer Pariser Elite-Hochschule für Management. Das Amphitheater liegt im Dunkel, nur die Bühne ist in lila Licht getaucht. Die Moderatorin stellt ihren Gast vor. Der Unternehmer Aziz Seni stammt aus der Stadt Mont-la-Jolie, sagt sie, und zwar aus einer Banlieue-Siedlung. Dort hat er eine Transportfirma gegründet. Außerdem hat er einen Investmentfonds ins Leben gerufen, der die wirtschaftliche Entwicklung der Vorstädte vorantreiben soll. Aziz Seni greift zum Mikrofon.
Ich habe das technische Diplom BTS gemacht, also nur 2 Jahre lang studiert. Dann habe ich meine Firma gegründet. Für die Menschen in meinem Viertel war ich ein Intellektueller. Aber als ich zum ersten Mal mit anderen Firmenchefs in Paris zusammentraf, sagte man mir, ach, Sie sind ein Autodidakt. Sie sehen, alles ist relativ.
Im Saal sitzen Absolventen der Pariser Elite-Hochschulen, junge Unternehmer, angehende Manager und Personalchefs, kurzum die Entscheidungsträger von morgen. Aziz Seni wirbt für die Banlieue, betont, wie viele Talente es dort gibt und dass der Erfolgsdrang der jungen Leute ungeheuer groß ist. Der 34-Jährige spricht selbstsicher und gewandt. Das, sagt er nach der Diskussion, hat er mühsam lernen müssen.
Vous savez, quand vous grandissez en banlieue, inconsciemment vous manquez de confiance en vous. Pourquoi? Parce que
wer in den Banlieues aufwächst, dem mangelt es zwangsläufig an Selbstvertrauen. Sobald man den Fernseher anschaltet, sieht man nur negative Berichte über die Vorstadtsiedlungen, hört, wie abfällig unsere Politiker über die Banlieue reden. Wenn man samstags ausgehen will, wirft man uns aus der Disco heraus. Und wenn es gilt, Berufspraktika zu finden, haben wir es ganz schwer. Die erste Barriere, die es zu überwinden gilt, ist daher im eigenen Kopf. Bin ich, ein junger Mensch aus Einwandererkreisen, fähig, meine eigene Firma zu gründen?
Die Veranstaltung ist zu Ende. Seni steigt ins Auto, fährt in seine Firma. Mont-la-Jolie liegt am Ufer der Seine, 60 Kilometer westlich von Paris. Seni macht einen Schlenker durch das Hochhausviertel Le Val-Fouré. Die grauen Wohnblöcke sind von staubigen Parkplätzen umgeben. Ein Grünfleck mit dürren Bäumen ersetzt die Natur. Diese Siedlung, sagt Seni, vereint alle Eigenschaften einer typischen Banlieue. 25.000 Einwohner, 80 Nationalitäten, 30% Arbeitslosigkeit. Hier ist er aufgewachsen, als ältestes von 6 Kindern, in einer Familie, die aus Marokko stammt. Er zeigt nach draußen.
Vous connaissez beaucoup de quartiers où les murs ressemblent à ça? Regardez, c'est gris, c'est dégradé, c'est moche.
Kennen Sie viele Viertel, in denen die Hauswände so schäbig sind, schmutzig, heruntergekommen? Die überquellenden Mülltonnen dort drüben, warum werden die nicht geleert? Auf dieser Bank hier haben wir uns früher getroffen, meine Kumpel und ich, gleich hinter der Schule. Es gab keinen anderen Ort für uns. Die Telefonzelle dort ist kaputt, die Müllsammelstelle abgebrannt.
Seni ist längst fortgezogen, aber die Firma ist immer noch in dem kleinen Gewerbegebiet am Rand der Siedlung. Und da wird sie auch bleiben, sagt er nachdrücklich. Im Großraumbüro der Firma ATA sitzen drei Frauen vor ihren Computern. Seni begrüßt die Mitarbeiterinnen mit Handschlag. Schneller als ein Bus, billiger als ein Taxi, lautet der Slogan für seine Gemeinschaftstaxis. ATA transportiert Behinderte und Schüler, übernimmt Flughafentransfers, fährt auch individuell gewünschte Strecken. Das Unternehmen hat 76 Angestellte, 70 Minibusse und einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro. Seinen Erfolg hat Aziz Seni allein sich selbst zu verdanken und der strengen Erziehung seiner Eltern.
On pense que les banlieues sont un réservoir pour le travail manuel.
Die Banlieue-Siedlungen werden oft als Reservoir für unqualifizierte Arbeiter betrachtet. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Als Schüler hatte ich gute Noten. Aber die Lehrer rieten mir zur Metzgerlehre. Mein Vater war außer sich vor Wut. Zum Glück konnte er lesen und schreiben, was längst nicht bei allen Bewohnern unserer Siedlung der Fall war. Er hat dem Klassenlehrer die Leviten gelesen.
Mit 23
reichte Aziz Seni sein Firmenkonzept bei Wettbewerben zu Firmenneugründungen ein, beantragte Fördergelder und hatte schließlich 70.000 Euro zusammen. Als sein Unternehmen auf sicheren Füßen stand, schrieb er ein Buch. Titel: Der soziale Fahrstuhl ist kaputt, ich bin die Treppe hochgestiegen. Er hatte Glück, das Buch kam auf den Markt, als in den Vorstädten die Revolte ausbrach. Die Medien stürzten sich auf den Autor. Das half Seni bei seinem nächsten Vorhaben. Der junge Mann rief den Investmentfonds Business Angels des Cités ins Leben, kurz BAC genannt. Die Abkürzung ist zweideutig. BAC, so heißt in Frankreich auch die Polizeibrigade zum Kampf gegen Kriminalität. Die Zivilpolizisten dieser Einheit, sagt Seni, führen sich in den Banlieues oft wie Cowboys auf. Sie demütigen und provozieren die Jugendlichen. Er hat es selbst erlebt.
Avec ce nom BAC, je voulais leur faire un petit clin d'œil pour dire que dans ces quartiers, dans nos banlieues.
Mit dem Namen BAC will ich signalisieren, dass wir in unseren Banlieues tatsächlich Sicherheit brauchen. Aber besonders dringend brauchen die Menschen hier ökonomische Sicherheit. Die Viertel benötigen Unterstützung, damit es hier Arbeit gibt, Berufspraktika, wirtschaftliche Entwicklung.
Les stages et le développement économique.
Seni spricht jetzt sehr ernst. Die Zukunft der Banlieue ist sein Lebensinhalt. Mit seiner zielstrebigen und charmant unbefangenen Art ist es ihm tatsächlich gelungen, bekannte Firmenchefs wie Edouard de Rothschild, Michel Perberot und Claude Bébéard zum Mitmachen zu bewegen. Inzwischen haben 80 Wirtschafts- und Finanzbosse insgesamt 20 Millionen Euro Privatvermögen aufgebracht. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in der Banlieue angesiedelt sind. Außerdem hilft er mit Expertisen und Kontakten. Aziz Seni hat schon wieder ein neues Projekt. Er will eine Business School gründen, in der Banlieue natürlich. Die Franzosen sehen ihre Banlieues ausschließlich als Problemviertel. Wer Zeitung liest oder Fernsehen schaut, erfährt, dass dort alle Übel vereint sind. Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt und Kriminalität. Alles, was einen Bürger ängstigt, kommt, so scheint es, in den Vorstädten konzentriert vor. Das stimmt, aber nur zum Teil. Die Realität ist vielseitiger. Ein echtes Guckloch auf das Leben in der Banlieue ist der Bondy Block. Im November 2005, als Jugendliche aus den Vorstädten so viele Viertel in Brand steckten, sind Journalisten der Schweizer Wochenzeitung L'Hebdo aus Lausanne in die Nordpariser Vorstadt Bondy gezogen und haben einen Blog gegründet, um über den Alltag in den Trabantenstädten zu berichten. Inzwischen haben diesen Blog junge Leute aus der Banlieue übernommen. Sie haben die Herausforderung gemeistert. Der Bondy Blog hat sich zu einem seriösen Medium gemausert, das über die Banlieue hinaus gelesen wird. Mehr noch, Bondy Blog hat viele Talente angezogen. Für einige ist dieses Medium zum Sprungbrett in den Journalistenberuf geworden. Auch Aladin Sayan will Journalist werden. Holzgetäfelte Wände, rotbraune Teppiche, gedämpftes Licht. In der französischen Nationalbibliothek herrscht das Ambiente eines Luxushotels. Aladin arbeitet im Lesesaal. Der 24-Jährige hat schwarze Haare und einen kurzgestutzten Vollbart, ähnlich wie bei einem gläubigen Muslim. Doch die bunte Baseballjacke und die Schlabberjeans stören das Bild.
Ich arbeite in der Nationalbibliothek, um mich intellektuell auf dem Laufenden zu halten und um Stoff zu haben für meine Artikel. Außerdem schreibe ich sie hier.
Aladin ist Blogger. Er veröffentlicht regelmäßig im Bondi-Blog. Ideen für Artikel hat er zuhauf.
Alles, was mit der Banlieue zu tun hat, Polizei, Einwanderung, das interessiert mich. Ich lebe in der Banlieue. Diese Themen berühren mich. Später möchte ich über internationale Politik schreiben.
Schon als Junge wollte er Journalist werden, sagt Aladin, um zu verstehen, warum sein Leben so kompliziert war. Die Familie hatte jahrelang keine Aufenthaltserlaubnis, denn die Eltern waren illegal aus Tunesien eingewandert. Aladin war damals 4 Jahre alt, seine großen Brüder mussten in Tunesien bleiben. Er selbst wuchs in der Pariser Vorstadt Montreuil auf.
Wenn man in einer schwierigen Lage groß wird, lernt man einzustecken und mit Problemen fertig zu werden. Das stimuliert sogar. Ich lebe in der Banlieue, aber es gibt Leute, die viel ärmer dran sind. Ich kann durchaus etwas erreichen und ich habe nichts zu verlieren. Wenn es klappt, ist es prima. Wenn nicht, dann eben nicht.
Tant pis, on fera autre chose.
Aladin hat einen ersten Universitätsabschluss in Soziologie. Weil er das Bild nicht mochte, das viele Medien von den Vorstadtjugendlichen zeichnen, fing er an, Videos zu drehen, um zu erzählen, wie er seine Umwelt sieht. Heute lernt Aladin im Rahmen einer Berufsförderungsmaßnahme filmen und schneiden. Aber einen qualifizierenden Abschluss bekommt er so nicht. Außerdem arbeitet er als Nachtwächter, weil er Geld verdienen muss. Der Bondi-Blog kann ihm nur 40 Euro pro Artikel zahlen. Der junge Mann zieht stolz eine Visitenkarte aus der Jackentasche. Bondi Blog steht da als leuchtend rotes Logo mit einem Pfeil, der nach oben zeigt, darunter sein Name und seine Funktion.
J'étais pas trop intéressé par le Bondi Blog à la base. Et puis j'ai rencontré une personne qui y était. Elle m'a poussé à venir à une réunion.
Zuerst hat mich der Bondi-Blog gar nicht interessiert. Aber dann habe ich mal einen Bekannten zu einer Konferenz begleitet. Da habe ich angebissen, weil es dort ziemlich professionell zugeht. Über den Bondi-Blog habe ich erfahrene Journalisten kennengelernt. Außerdem war ich schon im Innenministerium und auf Pressekonferenzen. Der Blog hat mir die Welt des Journalismus geöffnet.
Aladin nimmt seinen Rucksack, bricht auf. Er will zur wöchentlichen Redaktionskonferenz. Ein Flachbau in Bondy, 10 Kilometer nordöstlich von Paris. Antoine Menuisier, der Chefredakteur des Bondy-Blog, sitzt in einem kahlen Büro mit Neonlicht und liest noch 2 Artikel gegen. Ein Autor hat einen türkischstämmigen Wissenschaftler interviewt, der das heikle Thema Rassismus gegen Weiße in den Banlieues erforscht. Der andere Text stellt 2 junge Leute aus der Banlieue vor, die eine neue Limonade auf den Markt gebracht haben. Der Bondi-Blog, sagt Menuisier, spiegelt den Alltag der Viertel wider, die oft als Ghettos bezeichnet werden.
Les blogueurs pour la plupart habitent dans les villes de banlieue, que ce soit dans des zones pavillonnaires ou dans des cités.
Unsere Blogger leben alle in den armen Vorstädten nördlich von Paris. Für unser Publikum, also die Menschen in diesen Banlieues, sind die Autoren glaubwürdig. Wir haben aber auch viele Leser in wohlhabenden Milieus gewonnen. Menschen, die wissen wollen, wie die jungen Leute aus der Banlieue ihre Umwelt beschreiben.
Der Chefredakteur geht in den Konferenzraum. 9 Frauen und 5 Männer sind zur Sitzung gekommen. Die meisten sind so um die 20. Die Sitzung beginnt. Antoine Menuisier ruft ein paar journalistische Grundregeln in Erinnerung. Vermeidet es, nach Effekten zu haschen, sagt er. Schießt euch nicht leichtfertig auf den Staatspräsidenten ein. Und wenn ihr Menschen beschreibt, dürft ihr nie verletzend sein. Das ist im Bondi-Blog nicht erlaubt. Menuisier fragt nach Themen. Aladin hebt die Hand, sprudelt los.
Ich will zum Parteitag des Front National gehen, weil ich die Leute sehen will, die für die Rechtsextremen stimmen. Ich will wissen, warum sie Menschen wie mich loswerden wollen. Ich hatte noch nie Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Ich bin einfach neugierig auf die.
Menuisier stimmt zu. Er wird sich um die Akkreditierung kümmern. Zugleich mahnt er den jungen Autor. Er soll inneren Abstand wahren und vor allem objektiv bleiben. Die Blogger, sagt der Chefredakteur später, schreiben stets über Selbsterlebtes. Das ist die Stärke des Bondi-Blogs.
C'est pas un blog d'opinion, c'est un blog de témoignages, de récits, de portraits.
Das ist kein Blog, der Meinungen verbreitet. Wir veröffentlichen Erzählungen, Porträts, persönliche Erlebnisse. Viele unserer Blogger wollen Journalisten werden. Hier lernen sie das Handwerk. Außerdem können sie sich einen Namen machen. Für manche ist der Bondi-Blog eine Brücke, um anderswo Arbeit zu finden.
Alle 14 Tage organisiert der Bondi-Blog Schulungen. Dann kommen gestandene Journalisten in die Vorstadt, berichten über ihre Tätigkeit und veranstalten einen Workshop. Und vor kurzem hat die renommierte Journalistenschule aus Lille hier sogar eine Vorbereitungsklasse eröffnet. 20 Studenten aus ganz Frankreich, die aus Familien mit sehr niedrigem Einkommen stammen, werden kostenlos auf die schwierigen Aufnahmewettbewerbe für die großen Journalistenschulen des Landes vorbereitet. Mit Erfolg. 12 Schüler des ersten Jahrgangs haben die Hürde genommen und studieren jetzt in einer Journalistenschule. Die Bewohner der Banlieue müssen enorme Hindernisse überwinden, um ihr Leben zu meistern. Sie müssen sich durchschlagen, oft auch erfinderisch sein. Ihre Kreativität zeigt sich in vielen Bereichen. So prägt der Slang der Banlieue-Jugend, das Verlan, die französische Sprache. Viele Wörter, die in den Cités erfunden wurden, sind längst ins Alltagsfranzösisch übergegangen. Kreativ ist die Banlieue auch in Sachen Mode. Die jungen Banlieusards setzen mit ihrem Kleidungsstil Zeichen, mit denen sie oft die Zugehörigkeit zu einer Gruppe signalisieren. Die Trendscouts, der Modeschöpfer, streifen regelmäßig durch die Siedlung, um neue Tendenzen auszukundschaften, die sich später in der Prêt-à-porter oder Designermode wiederfinden. Aber es gibt auch Menschen in der Banlieue, die selbst aus dieser ganz eigenen kulturellen Mischung heraus Mode entwerfen. Eine junge Modeschöpferin mit großen Ambitionen ist Sabra Kirouche. Im Dachzimmer eines Vereinshauses. Auf einem langen Holztisch häufen sich Stoffe. Sie sind blau, gelb, orange, türkis. Auf einem Bügelbrett liegt ein bunt gemustertes Kleid. Die Ärmel sind nur angeheftet. An der Wand hängen Modezeichnungen und Farbmuster. Sabra Kirouche sitzt an der Nähmaschine und lässt die Nadel über einen rosarot gestreiften Jerseystoff rattern.
Ich bereite mein Défilé vor. Das ist unheimlich viel Arbeit und verlangt volle Konzentration. Ich entwerfe so um die 30 Modelle. Es soll eine Big Show werden. Ich rechne mit 200 bis 300 Besuchern und hoffe natürlich auf Investoren, aber wer immer sich für mein Défilé interessiert, ist willkommen.
Sabra zeigt stolz auf eine Urkunde, die sie an die Wand gepinnt hat. Im letzten Jahr hat sie den Preis Cité Style für junge Modedesigner aus der Banlieue gewonnen. Die Prämie, 3000 Euro, kam gerade recht, sagt sie, weil ihre Nähmaschine kaputt ging. Der Preis beinhaltete außerdem ein Praktikum bei einer großen spanischen Modefirma. Dort entwarf Sabra eine Hose, ein T-Shirt und einen Mantel. Die Kleider wurden auch produziert und gingen in den Verkauf, allerdings nicht unter ihrem Namen. Die Auszeichnung hat sie beflügelt und ihren Ehrgeiz geweckt.
C'est un gros projet. Le but dans ma vie, c'est d'avoir être une nouvelle marque de vêtements.
Ich habe ein großes Ziel. Ich will eine neue Modemarke kreieren. Eine Marke aus Frankreich. Fashion für jedermann. Es gibt hier nur ausländische Marken wie Zara oder H&M. Ich will eine starke französische Marke schaffen, deren Läden man in allen Einkaufszentren finden soll. Das ist mein Traum. Wenn ich ihn nicht verwirklichen kann, dann will ich wenigstens eine Boutique eröffnen, in der ich meine Modelle verkaufen kann. Das wäre mir auch recht.
Sabra lacht, sagt, dass es ja ein recht anmaßender Wunsch sei für eine junge Frau wie sie, die aus der Banlieue kommt und in der Schule fast gescheitert wäre. Sie ist 24 Jahre alt, aber mit ihren wild abstehenden, krausen Haaren und den noch kindlichen Gesichtszügen sieht sie eher wie ein Teenager aus. Sabra vernäht den Faden einer Bikinihose. Dabei erzählt sie, dass sie schon als Jugendliche viel genäht und gezeichnet hat. Außerdem tanzte sie Hip-Hop und sang in einem Gospelchor. Aber in der 10. Klasse fand sie sich in einer Berufsfachschule für Labortechnik wieder. Dort hat sie sich furchtbar gelangweilt und deshalb komplett versagt.
Je savais pas quoi faire, je ne savais pas que ça existait des écoles d'art ou voilà, j'étais pas au courant, on m'a pas mise au courant de toutes ces choses-là.
Ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es Schulen für Kunst und Mode gibt. Das erklärt man Jugendlichen aus der Banlieue nicht. Schließlich hat mir eine Berufsberaterin die Augen geöffnet. Sie riet mir zu einer Schule für Industrieschneiderei. Denn eine Schule für Mode und Design kam für mich natürlich nicht in Frage. Wir aus den Vorstadtsiedlungen können uns solche Ausbildungen finanziell überhaupt nicht leisten. Das ist völlig unmöglich.
Zuerst war Sabra geschockt, denn in der neuen Schule musste sie nähen wie am Fließband lernen. Aber sie bekam auch Unterricht in angewandter Kunst. Und der gefiel ihr so gut, dass sie auf einmal ein Ziel vor Augen hatte. Die junge Frau legte sich ins Zeug und bestand das Fachabitur. Heute macht sie Frühschicht in einem Postverteilzentrum zum Geldverdienen. Dadurch hat sie den Nachmittag frei. Da sitzt sie dann täglich über ihren Zeichenblättern, entwirft neue Modelle und näht. Drei junge Frauen kommen herein. Aminata und Aissatou stammen aus schwarzafrikanischen Einwandererfamilien. Priscillas Eltern sind aus Nordafrika. Die Freundinnen treten bei Sabas Modenschau als Mannequins auf. Sie wohnen alle in den Sozialbausiedlungen von Aulnay-sous-Bois. Genau dort, sagt Sabra, wo die Jugendlichen bei den sozialen Unruhen vom Herbst 2005 besonders heftig wüteten.
C'est génial quand même de vivre dans une banlieue, dans une cité, parce que on a plein de mélange.
Trotz aller Probleme ist es toll, in einer Banlieue-Siedlung zu leben, weil es diese ethnische Mischung gibt. Leider leben die Einwanderer ja alle konzentriert in einer Siedlung, aber das hat auch sein Gutes. Ich nehme dort so viele fremde Einflüsse auf, probiere exotische Speisen und Gewürze, das inspiriert mich. Meine eigene algerische Abstammung ist mir wichtig und die Herkunft meiner Freunde und Nachbarn auch. Ich bin für diese vielen Kulturen offen.
J'ai ouvert le mien à toute cette culture-là.
Sabra geht zum Kleidersteller, nimmt ein enges, asymmetrisch geschnittenes Kleid vom Bügel und reicht es Priscilla. Die junge Frau ist groß und schlank. Aminata hingegen hat starkes Übergewicht. Aber das stört die junge Modeschöpferin nicht. Sie näht für alle Körpergrößen. Aminata zieht eine weite Hose im orientalischen Saruel-Stil an.
Pourquoi pas prendre leur tissu et créer quelque chose de fashion, quelque chose de urbain?
Warum nicht fremde Stoffe nehmen und damit Kleidungsstücke entwerfen, die urban und modisch sind? Hier zum Beispiel habe ich eine Jeans genäht und dabei ein afrikanisches Tuch verwendet. Das hier ist eine Textilie, die ist für indische Saris gedacht. Ich habe daraus eine kurze Jacke genäht. Ich mische also ganz unterschiedliche Elemente. Hauptsache es gefällt mir. Dank all dieser verschiedenen Völker, die in den Banlieues leben, kann ich Kleider kreieren, die ganz ungewöhnlich sind und die für alle Menschen hier stehen.
Es ist soweit. Durch die Allzweckhalle von Aulnay-sous-Bois zieht sich an diesem Samstagabend ein langer Laufsteg. Er ist mit einem silbrig glänzenden Tuch verkleidet. An seinem Ende steht ein Fotograf mit mehreren Kameras um den Hals. Über 100 Menschen drängen in den Raum. Freunde, Familienmitglieder, Nachbarn, aber auch Vertreter aus dem Rathaus. Das Pariser Fachpublikum hat die Einladung in die Banlieue allerdings ignoriert, sagt Sabra. Sie steht im Hinterzimmer, prüft ein letztes Mal, ob die Kleider auch richtig sitzen. Dann tragen 14 Mannequins ihre Modelle zur Schau. Sie defilieren vor einem großen Transparent mit der Aufschrift All People. Das ist Sabras Markenname. All schreibt sie A-U-L. Es sind die Anfangsbuchstaben ihrer Heimat, die sie so inspiriert hat. Die Nordpariser Vorstadt Aulnay-sous-Bois. All People, sagt Sabra, bedeutet, dass ihre Kleider für jedermann bestimmt sind.
Das ist eine Marke, die niemanden diskriminiert. Meine Kleider kann ein jeder tragen, egal ob der Mann oder die Frau, groß oder klein, dick oder dünn ist, jung oder alt und ganz gleich, wo die Person herkommt. Eine Marke für alle. Das ist mein Konzept.
C'est ça le concept de ma marque. Voilà, c'est une marque pour tous.
In den sozial benachteiligten Vorstädten ist die Arbeitslosigkeit deutlich höher als im Rest des Landes. Dort suchen über 40% der jungen Erwerbstätigen einen Job. Auch gut ausgebildete Menschen, die aus Einwandererfamilien stammen und in der Banlieue leben, finden nur schwer eine Anstellung, die ihrem akademischen Grad entspricht. Das ist einer der Gründe dafür, dass sich in den Problemvierteln besonders viele Menschen selbstständig machen wollen. 26% der Bewohner haben die Absicht, eine Firma zu gründen. Von den jungen Banlieue-Bewohnern will sogar mehr als jeder Zweite die Selbstständigkeit wagen. Diese Zahlen hat ADI ermittelt. So heißt eine Organisation, die Mikrokredite vergibt. Allein im vergangenen Jahr hat Adi in den Vorstädten 2300 Firmengründungen mitfinanziert. Doch Tatendrang allein genügt nicht. Wer eine Firma gründet, die Bestand haben soll, braucht Erfahrung, gute Kontakte und sollte die Gepflogenheiten der Branche kennen. Am besten wissen das die Führungskräfte der traditionellen Unternehmen. Einige von ihnen nehmen sich Zeit, um den angehenden Firmenchefs aus den Vorstadtsiedlungen als Pate zur Seite zu stehen. Arbeitstreffen am Sonntagnachmittag. Samia Federla geht zur Wohnungstür, drückt auf die Sprechanlage und den automatischen Türöffner. Die 24-Jährige erwartet einen leitenden Mitarbeiter der Investmentbank Natixis. Christian Verhaag hat sich bereit erklärt, das Firmenprojekt der jungen Frau zu betreuen.
C'est quand même impressionnant, quoi, d'avoir comme parrain un parrain qui a un poste aussi important.
Für mich ist es beeindruckend, dass ich jetzt einen Paten habe, der einen so wichtigen Posten begleitet. Ich kann ihn jederzeit kontaktieren. Bei unserem ersten Treffen hat er mich gleich geduzt. Das hat mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Wir haben über den Arbeitsmarkt gesprochen und dann hat er mir gesagt, wie ich meinen Lebenslauf verbessern kann.
Das war im Sitz von Natixis in Paris. Aber am Wochenende darf der Banker keine Besucher in die Firma lassen, sagt Samia. Deshalb kommt er jetzt zu ihr nach Hause. Es ist das erste Mal. Die junge Frau geht auf und ab. Sie ist nervös. Der Aufzug öffnet sich. Christian Verhaag tritt heraus. Er ist Anfang 40, groß und kräftig. Statt Schlips und Anzug trägt er einen olivfarbenen Schlabberpulli, Jeans und Wochenendbart. Er lacht vergnügt. Samia führt den Gast ins Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch mit der Batikdecke liegt ein dicker Aktenordner. Christian schlägt den Ordner auf, liest.
Ich habe Lust, jungen Menschen zu helfen. Ich will ihnen meine Begeisterung für das Unternehmertum vermitteln und meine Kontakte ins Spiel bringen. Meine berufliche Laufbahn hat dazu geführt, dass ich sehr viele Leute kenne. Genau das fehlt vielen jungen Menschen.
Christian Verhaag hat die HEC in Paris besucht. Die École des Hautes Études Commerciales gilt als beste Wirtschaftshochschule Europas. Dort konnte er sich ein Netzwerk an wichtigen Kontakten schaffen. Samia Federla hat einen Master 2 in Personalwesen. Sie war auch auf einer Wirtschaftshochschule, doch ihre Schule ist nicht bekannt. Sie hat dort kaum Kontakte aufbauen können. Und auch ihre Familie konnte ihr dabei nicht helfen. Der Vater wurde in den 60er Jahren in Algerien angeworben, erzählt sie. Zuerst arbeitete er als Totengräber, dann als Gerber in der Textilindustrie. Die Familie lebt in der Industriestadt Rouen an der Loire. Dort wuchs Samia in einer Hochhaussiedlung auf, wo die Einwanderer unter sich waren.
Wenn man vom Land kommt, mit Eltern, die nicht lesen und schreiben können, dann hat man nun mal kein Netzwerk. Auf der Wirtschaftshochschule in Paris hatten alle Studenten schon berufliche Kontakte, nur ich nicht. Sie müssen wissen, in Frankreich werden 84% aller Berufsanfänger für ihren ersten Job kooptiert.
Samia glaubte felsenfest, dass ihr das Hochschulstudium die Türen öffnen würde. Aber als sie ihr Diplom in der Tasche hatte, fand sie keine Anstellung. Sie formulierte unzählige Bewerbungsschreiben, ohne Erfolg. Das war ein Schock, sagt sie und lächelt dabei. Selbstmitleid kann sie nicht leiden.
Gewiss könnte ich über Ungerechtigkeit klagen, aber ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wenn die Gesellschaft ungerecht ist, dann müssen wir sie umgestalten. Wir müssen hart arbeiten, wir müssen innovieren und gleichzeitig darauf hinwirken, dass sich die Mentalitäten ändern.
Christian hört aufmerksam zu. Er selbst wohnt in der Nähe von Versailles. Seine Kinder wachsen in einer wohlhabenden Vorstadt auf, ohne soziale Brennpunkte. Sie sind 15 und 13 Jahre alt. Sie und ihre Freunde sind ganz anders als Samia, sagt er.
C'est vrai que de fait, je côtoie beaucoup de jeunes autour de mes enfants, chez qui je ne sens pas du tout.
Über meine Kinder habe ich Kontakt zu vielen Jugendlichen. Bei denen spüre ich überhaupt keinen Kampfgeist. Obwohl ich mich bemühe, meine Kinder zu dynamischen Menschen zu erziehen, stelle ich fest, dass junge Leute aus sozial schwächeren Kreisen oft viel tatkräftiger sind, weil sie wissen, dass sie Berge versetzen müssen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.